Ein Handwerker mit einer Mission. Deinen Handwerksbetrieb in VEB-Projekten zu profitabilisieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Der professionelle Bauablauf. Heutzutage sind Projekte massiv gestört. Architekten und Fachplaner machen alles falsch. Juristen vergiften Projekte. Sichere Argumentation in der VEB ist wichtiger denn je. Andreas Scheibe zeigt Chefs und Inhabern von Betrieben in VEB-Projekten Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit nachhaltig viel mehr Spaß und Sicherheit in Projekten realisieren kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Rechne das ab, was dir zusteht.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Der professionelle Bauablauf. Mein Name ist Andreas Scheibe und in der heutigen Folge sprechen wir über das Nutzen von formaljuristischen Vorlagen. Wenn du in der Vergangenheit auch schlechte Erfahrungen gemacht hast mit der Nutzung von formalen juristischen Vorlageschreibungen, von den typischen Verlägen, die man so kennt, oder von irgendwelchen Handwerkskammern oder Fachverbänden, dann sollte dir an dieser Folge des Podcastes klar werden, dass das halt überhaupt keinen Sinn macht, diese Dinger zu nutzen. So, ich bringe dir mal ein Beispiel. Wenn du jetzt in irgendeiner Art und Weise mit deinen Leistungen behindert bist, also du kannst irgendwas nicht konkret ausführen, was du jetzt eigentlich ausführen solltest. So, und dann schreibst du eine Behinderungsanzeige gemäß § 6 Absatz 1 VBB mit den ganzen formaljuristischen Paragraphen und Aufbau, wie das jetzt in deiner Formvorlage drinsteht. So, wenn ich jetzt als Auftraggeber das Ding bekommen würde, dann würde ich im Strahl kotzen. Weil das sieht schon extrem streng aus, formaljuristisch. Das passt auch überhaupt nicht zu dir als Handwerksbetrieb, wie du dich aktuell gibst. Das heißt, ich bin erstmal mega angepisst als Auftraggeber, Vertreter, weil ich jetzt denke, warum schreibt so ein kleiner Handwerker jetzt so einen formaljuristischen Scheiß? So, das Erste, was ich tun werde, ist, dich am Telefon anschreien, dass du ab sofort damit aufhören sollst und dass du die Baustelle auch so, wie das üblicherweise seit letzten Jahrzehnten immer so gelaufen ist, einfach per Handschlag und auf der Baustelle gelöst bekommen. So, schließlich sind ja dafür die Showfix-Termine, wo man solche Probleme vorbringen kann, sodass man da auch bei den anderen Gewerken entsprechende Lösungen finden kann. So, all der ganze Schwachsinn prasselt dann auf dich ein. Das heißt, und dann sage ich dir noch am Telefon, dass die Behinderungsanzeige jetzt sowieso zurückgewiesen wird. Und dann kommt Tage später, teils Wochen später, einfach eine Rückweisung der Behinderungsanzeige. So, das ist so eine typische Situation oder ein klassisches Symptom, was du mit Sicherheit jetzt auch aus deiner langjährigen Praxis kennst. In diesem Beispiel sind mehrere Sachen komplett falsch gelaufen und total nachvollziehbar, natürlich aus meiner Perspektive, warum jetzt du am Ende trotzdem wieder der Gearschte bist, obwohl du jetzt denkst, dass du das richtige Vorlageschreiben genutzt hast. So, fangen wir mal an mit, Punkt 1. Was versuchst du mit dieser Art des Dokumentes? So, es gibt ja verschiedene motivationale Gründe, warum du überhaupt jetzt so ein Formvorlageschreiben nutzt. Punkt 1 ist, du hast jetzt die Schnauze voll und hast keinen Bock mehr auf die Scheiße, die jeden Tag auf der Baustelle auf dich einbricht, nämlich, dass du ständig mit deinen Motorteams Arbeit suchen musst, um überhaupt irgendwie mal ein bisschen was zu leisten vor Ort. Weil die Vorleistungen bauseits einfach nicht da sind. Also ist logisch, in der VB steht das ja auch so geschrieben, nutzt du jetzt eine Behinderungsanzeige gemäß § 6 Absatz 1. So, da geht's schon los. Warum fängst du jetzt an, als Handwerksbetrieb in der Größenordnung von 20 oder von 10 bis 50 Mitarbeiter jetzt so ein formaljuristisches Schreiben zu nutzen? Das passt überhaupt nicht zu dir. Du bist doch eine kleine Bude, die einfach nur schaffen will. So, das ist auch vertraglich genauso von dir kalkuliert und auch so vorgesehen. Also solltest du mal überlegen, ob es nicht in einer anderen Art und Weise zu dokumentieren geht. Natürlich hast du ja recht mit dieser Anzeige, aber es kommt auf das Wie an. Das ist auch der Hauptgrund, warum die ganzen Juristen und Baurechtler draußen am Markt eben nicht für dich arbeiten, sondern immer für den Auftraggeber. Sie beraten dich sogar auch noch komplett falsch, weil sie nur formaljuristisch denken und irgendwelche Urteile aus der Rechtsprechung analysieren und zitieren und damit halt rein urteilstheoretisch dich beraten. Also völlig lost. So, das ist mal der erste Input für dich. Überleg einfach, wie du deine authentische Art und Weise einfach zu Papier bekommst, damit du den richtigen Ton im Auftraggeber triffst. Damit steht und fällt schon mal die Art und Weise der Kommunikation. Hat nichts mit der VB zu tun, sondern einfach, wie kommuniziere ich mit meinem Projektteam? So, ihr solltet halt auf jeden Fall Konflikte vermeiden, indem ihr einfach überlegt, wie man heutzutage schreibt. So, der zweite Punkt, warum du jetzt denkst, eine Behinderungsanzeige ist jetzt zu schreiben, ist, dass du halt am Ende der Projekte nicht mehr der Gearschte sein willst und nicht Geld drauflegen willst. Nachvollziehbar an der Stelle. Damit das aber klappt, muss dir klar sein, dass eine Behinderungsanzeige nur ein kleiner Mosaikstein oder ein kleiner Mosaikstein in dem Gesamtbild darstellt, denn am Ende ist doch dein Ziel ein ganz anderes. Du dokumentierst, um Zeit zu gewinnen und am Ende Geld zu erwirtschaften, was dir ohnehin zusteht, was du aber gerade selbst nicht erwirtschaften kannst, weil dich keiner auf die Baustelle lässt. So, darum geht's. Das heißt, eine Behinderungsanzeige ist ja nur Mittel zum Zweck. Eine Behinderungsanzeige bringt dir überhaupt gar nichts. Sie bringt dir weder Zeit noch Geld. Sondern du musst da hinten dran die notwendigen strategischen Schritte auch noch durchführen, damit du damit überhaupt einen sinnvollen Zeitansatz für dich generierst. So, es gibt Phasen und Projekte und Projektleiter, die schreiben stundenlang im Monat Behinderungsanzeigen und kriegen keinen einzigen Cent daraus. So, da kannst du es auch gleich bleiben lassen. Wenn du nicht weißt, wie du aus Behinderungsanzeigen später eine Mehrvergütung herausbekommst, die dir sowieso zusteht, berechtigt, dann lass es besser gleich bleiben. So, also das heißt, dein Ziel in der Erstellung einer Behinderungsanzeige ist es, deine Kalkulation zu verteidigen, die du jetzt gerade nicht realisieren kannst. So, dann sind wir wieder bei den drei Funktionen. Die Behinderungsanzeige hat ja drei Funktionen für den Auftraggeber. Das ist einmal die Hinweisfunktion, klar. Achtung, lieber Auftraggeber, hier läuft irgendwas nicht nach Plan, ich kann nicht nach Vertrag bauen, meine vereinbarte Vergütung geht nicht auf, wir müssen hier was tun. Dann hat sie natürlich auch noch eine Warnfunktion. Lieber Auftraggeber, ich kann dir nicht leisten, Achtung, es entstehen Kosten und Achtung, wir werden nicht pünktlich fertig. Das heißt, mit dieser frühzeitigen Warnung ist der Auftraggeber durch dich erstmal in der Lage, auch möglicherweise andere Entscheidungen zu treffen. So, das ist auch ein Punkt, warum Behinderungsanzeigen völlig ins Leere laufen. Die Auftraggeber haben überhaupt keinen Plan, was sie jetzt mit dieser Behinderungsanzeige daraus tun sollen, um Schaden zu mindern, weil sie gar nicht wissen, was auf sie zukommt. So, und das ist halt auch die dritte Funktion, die Schutzfunktion. Die soll halt einfach Auftraggeber davor schützen, ich sag mal, so ein Fass ohne Boden an Kosten aufzumachen. Behinderungsanzeigen haben immer die Folge, dass es irgendwie mehr kostet dann auf irgendeine Art und Weise. So, du als Handwerker weißt bis heute leider immer noch nicht, wie du aus Behinderungsanzeigen Geld machst, weil dir das keiner beibringen kann draußen, außer wir. Bedeutet aber auch für den Auftraggeber, du musst deine Behinderungsanzeige so schreiben, dass dem Auftraggeber möglichst direkt klar wird, was jetzt an monetären Folgen auf ihn zukommt. Denn nur dann kann ja ein Auftraggeber eine für sich und fürs Projekt sinnvolle Entscheidungen treffen. Und das ist ja auch die Schutzfunktion, die wir wollen. Wir sind als Handwerker in der Rolle, die ganzen Kosten zu berechnen und zu kommunizieren, so damit der Auftraggeber eben das Fass ohne Boden auch stopfen kann zusammen mit dir. Indem er eben seinen Bauablauf so umstellt und so endlich mal detailliert koordiniert mit seinem Architekten, wie es sich gehört. Denn schließlich hat der Auftraggeber mit seinem Architekten eine originäre Vertragspflicht, nämlich dafür zu sorgen, dass die Gewerke ineinander greifen und reibungslos zusammenarbeiten können. All das macht ja der Architekt nicht. Also sollten wir als Handwerker eben tatsächlich die notwendigen Hinweisschutz- und Warnfunktionen so kommunizieren. Aber du brauchst ja auch keine Behinderungsanzeige drüber zu schreiben. Du kannst ja auch einfach hier einen Hinweis für fehlende Vorleistungen einfach ersetzen. Ja? Machst einfach Behinderungsanzeige weg und schreibst hin, Hinweis wegen fehlender Vorleistung oder Hinweis für fehlende Vorleistung. So, brauchst du auch keine Paragraphen. Wer zum Teufel hat dir gesagt, dass du Paragraphen nutzen sollst? Die ganzen Propheten der Handwerkskammern. Ja, natürlich, weil sie nicht besser wissen und hauptsächlich die Dozenten nur Betriebe haben, die im Privatkundenbereich arbeiten. So, kannst vergessen. Und das sind so ein paar Punkte, die dir jetzt eigentlich klar machen müssten, dass das bloße Schreiben von Bildungsanzeigen völlige Zeitverschwendung ist. Das ist wie so beim Wirkungsgrad bei uns im Heizungsbau. Es bringt ja nichts, wenn du irgendwie deine Zeit einsetzt und hinheraus kommt nichts bei rum. Wirkungsgrad 0. Würde im Heizungsbau nie einer verbauen, so Geräte. Ja, so Gerät bist du, so eine Maschine bist du aber teilweise. So, und das bedeutet also, schau bitte deine eingesetzte Zeit, dass die eine Wirkung entfaltet. Im Idealfall einen Wirkungsgrad über 100%, nämlich den sogenannten Brennwerteffekt mitnutzt. Dann bist du eine topmoderne, effiziente Maschine, bildlich gesprochen. So, und das klappt nur, wenn du jetzt folgende Schritte auch am Nachgang von Bildungsanzeigen durchführst. So, also fangen wir vorne an. Schritt 1 ist erstmal das Wahrnehmen und Erkennen der Behinderung vor Ort. So, du schreibst vielleicht jetzt schon Bildungsanzeige, du könntest aber wahrscheinlich jeden Tag mehrere Bildungsanzeigen schreiben, wenn deine Monteurteams und deine Obermonteure vor Ort einfach eine störungsorientierte Wahrnehmung hätten. Denn das ist ja einer deiner Hauptprobleme. Deine Obermonteure und Monteure werden ja im Idealfall bei dir ausgebildet. Dann sind sie Geselle, dann sind sie jahrzehntelang Geselle, bekommen mehr Verantwortung von dir übertragen und sind plötzlich in der Verantwortung eines Obermonteurs. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, die wachsen ja schon mit diesen Störungen von Beginn auf, erkennen gar nicht daraus, dass es Störungen sind. Das heißt, für sie ist das völlig normal, ja, dass man jeden Tag auf der Baustelle Störungen selber löst, ohne sie zu dokumentieren. So, die Obermonteure, machen wir uns ja nichts vor, das läuft ja auch so in der Praxis. Ne? Dein Obermonteur aus dem Heizungsbau, der spricht mit dem Obermonteur des Trockenbauers und mit dem Obermonteur des Lüfters, was sie heute, wann, wie, wo machen und morgen. So, das heißt, sie besprechen sich jeden Tag irgendwie 15 Minuten, 30 Minuten. Das ist schon mal unproduktive Zeit, die dir kein Mensch mehr bezahlt. Bezahlst du aus deiner eigenen Tasche. So, was machen die aber tatsächlich? Sie koordinieren das reibungslose ineinandergreifen der Gewerke. Sprich, sie erfüllen die originäre Vertragspflicht der Auftraggeber. Umsonst. Und die Folge davon ist, dass du am Ende der Schlussrechnung Frechheiten gemacht bekommst, dass du einen Mindermengennachtrag schreibst oder Mindermengen abrechnest und eben nicht zügig deine Mängel abarbeitest. Ne? Also die Wertschätzung ist ja auch gar nicht da auf der Auftraggeberseite. So, dann, wenn die dann irgendwann mal störungsorientiert dokumentieren, wirst du feststellen, dass du Bindungsanzeigen noch in Löcher schreiben kannst. So, okay, nehmen wir an, das wäre jetzt gemacht. Du schreibst eine Bindungsanzeige. So, dann lehnt der Auftraggeber, wie eingangs besprochen, das Ding einfach formlos und dem Grunde nach ab. Das wird einfach zurückgewiesen. Bildungsanzeige wäre nicht gegeben, du kannst an anderen Stellen arbeiten. So, diese Standardschreiben der Auftraggeber zeigen nur eines, die völlige Inkompetenz und Ahnungslosigkeit auf der Auftraggeberseite. So, man kann keine Behinderungsanzeige zurückweisen. Man kann lediglich dir als Handwerker das Gegenteil beweisen, nämlich, dass das störende Ereignis nicht vorhanden ist. Können sie natürlich nicht tun, weil es ist ja da. Ne? Video- und Fotobeweis zeigt es ja von deiner Seite. So, das heißt, du musst jetzt im nächsten Gang erstmal mit der Rückweisung der Bildungsanzeige richtig umgehen, um deine Wirkung der Bildungsanzeige auch entfalten zu lassen. So, wenn das dann gemacht ist, dann ist natürlich wichtig, dass man auch Bildungsanzeigen später auch mal wieder abmeldet. Denn nur wenn du klar belegen kannst, dass ein Störungszeitraum von bis ging, kannst du daraus auch deine entgangenen Zuschläge, die du nicht erwirtschaften konntest, auch berechnen. So, das ist dann Schritt 3. Schritt 4 ist dann die Darlegung dem Grund und der Höhe nach, das heißt die erste Nachtragsgeschichte. Dann wird der Nachtrag wieder abgelehnt, weil man ja sagt, die Behinderung war ja nicht da. Ja, und dann drehst du dich wieder in so einem Hamsterrad der VB. Und da kommst du halt eben nur raus, wenn du eben diese systematischen Argumentationsketten bis in die Tiefe der VB, Rechtsprechung, verkehrsüblichen Sitten, VBC, den aktuellen Regeln der Technik und so weiter und so fort, einfach ineinander strategisch nutzen kannst. So, und da merkst du jetzt spätestens, Juristen haben hier keine Chance mehr. Die ganzen juristischen Formen, Vorlageschreiben sind sowas von eindimensional, und sorgen eigentlich nur dafür, dass du sinnlos Zeit verbrennst. Und dann, wenn der Nachtrag gestellt ist, ne, und der abgelehnt ist und von dir entkräftet ist, dann muss man halt eben auch einvernehmliche Lösungen erzielen. Und wenn sich dann die Auftraggeber wie immer totstellen, nicht erreichbar sind oder immer noch dem Grunde nach alles ablehnen, ohne sich fundiert und substanziert mit deinem Anspruch auseinanderzusetzen, dann musst du halt weiter eskalieren bis hin zur Leistungsverweigerung. Auch da sagen die Juristen in 99,9 von 100 Fällen auf keinen Fall die Leistung verweigern. Ja, weil die Juristen natürlich da einen Riesenschiss haben, sowas zu beraten, weil ansonsten haben sie anscheinend große Probleme mit ihrer Versicherung in ihrer Kanzlei. Warum auch immer. Spielt auch keine Rolle. Ne? Das Eskalationsmittel der Leistungsverweigerung ist leider gerade in Zeiten, wo Auftraggeber völlig arbeitsüberlastet sind, völlig inkompetent sind und völlig nicht mitwirken und du das auch dutzendfach dokumentieren kannst, ein ganz einfaches gängiges Mittel, um dich vor weiteren finanziellen Verlusten zu schützen und vor allen Dingen deine Haftung zu begrenzen. So, jetzt haben wir heute jetzt in dem Teil nur über die Behinderungsanzeige gesprochen. Das gilt für alle anderen Vorlagen. Es ist alles schön und gut, in Deutschland Recht zu haben, aber Recht zu bekommen ist das Schwierige. Ja? Und am Ende aber deine einzige Aufgabe als Chef und Inhaber von Handwerksbetrieben. Denn nur dann kannst du ja, planbar und in eine sichere Zukunft mit deinen Mitarbeitern und deren Familien hineinwirtschaften und vor allen Dingen hineinleben mit der entsprechenden Wertschätzung, die dann vom Auftraggeber zurückkommt. So, wenn du jetzt den Eindruck hast, boah, ja, das ist halt viel mehr als nur eine Behinderungsanzeige schreiben, das ist noch nie so durchdacht, dann lass uns doch einfach mal zusammen unverbindlich sprechen. Trag dich einfach auf vb.de/termin zum Erstgespräch ein und dann checken wir mal, wie ihr gerade steht. Wir zeigen dir mal Schritt für Schritt, wie man sowas systematisch und pragmatisch, ne, für die Baustelle aufbaut, sodass du halt eben Zeit im Büro gewinnst, anstatt Zeit zu verbrennen. Und wenn wir uns im Gespräch dann gut verstehen, dann können wir uns auch eine langfristige Zusammenarbeit natürlich sehr, sehr gut vorstellen. Auf das Gespräch freue ich mich bereits jetzt schon. Ja? So, für diese Runde war es das erstmal von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt www.vob.de/termin und buche dir einen Termin. In diesem 30-minütigen, unverbindlichen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du für die Klarheit und Transparenz vor Beginn der Ausführung sorgst und wie du in gestörten Bauprojekten das vergütet bekommst, was dir zusteht. Vergiss eine Sache bitte nicht. Deine Projekte verbessern sich nicht von alleine. Du brauchst einen Trainer, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen und Dokumente du erstellen sollst und welche nicht. Wir haben Betriebe in ganz Deutschland und allen Gewerken in kleinen und Megaprojekten dabei geholfen, ihren Handwerksbetrieb wieder auf Augenhöhe zurückzubringen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter www.vob.de/termin.